Ihr lieben Schwestern und Brüder, zuerst möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die freundliche Einladung und das herzliche Willkommen, was ich hier erlebt habe bei euch. Das gefällt mir gut, da komme ich vielleicht noch mal wieder, mal sehen. Ja, es ist schön bei euch und ich habe auch diesen Gottesdienst bisher sehr lebendig erlebt mit vielen Beteiligungen und im Gesprächskreis auch viel mitmachen. Sehr schön. Ich komme aus Friedensau, unterrichte dort schon seit vielen Jahren, vor allen Dingen das Neue Testament. Das macht mir viel Freude. Ich habe immer wieder neue Studierende vor mir sitzen und immer wieder macht es Freude zu erleben, wie wir gemeinsam im Wort Gottes suchen. Und was ich heute machen will, ist nichts anderes, dass wir einfach einen Abschnitt miteinander lesen und dann gemeinsam nachdenken, was ist da eigentlich gesagt. Was Besseres gibt es auch gar nicht. Also ich habe den Traumberuf, dass ich Gottes Wort studieren und weitergeben kann. Ich lade euch ein, mit mir Johannes 2 aufzuschlagen, zu lesen. Johannes 2, die Kapitel 1 bis 11, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten sie ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken geworden sind, dann den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes hat diese Geschichte aufgeschrieben und zwar für Leute, die nicht dabei gewesen sind. Niemand von denen, für die er geschrieben hat, war je in Kana. Wo liegt das überhaupt? Niemand kannte jemanden, der jemanden gekannt hatte, der dort auf der Hochzeit war. Maria kannten sie nicht mehr. Die Familie, den Bräutigam, die Braut. Niemanden. Das war alles so lange her. die waren längst gestorben. Und Jesus hatten sie auch nie gesehen. Was soll eine Wundergeschichte, die so weit weg passiert ist? Was soll eine Geschichte, die schon so lange her ist? Sie dachten, ja, wo ist denn nur Gott heute? Könnt ihr das verstehen? Wunder heute, das wäre doch mal was. Das Wunder damals geschah also auf einer Dorfhochzeit in Kana, in Galiläa. Und so eine Hochzeit dauerte eine Woche. Und jeder war willkommen, auch aus den Nachbardörfern. Wer kam, war willkommen. Und die Mutter Jesu war da. Und wenn die Mutter eingeladen ist, dann bringt sie ihre Kinder mit, natürlich. Also auch die Brüder Jesu waren dabei. Und wenn Jesus mitkommt, dann bringt er auch noch seine Freunde mit. Stellt euch mal vor, ihr ladet Gäste ein und die laden noch ein paar Verwandte ein und die bringen wiederum noch ein paar Freunde mit. So war das damals. Kein Wunder, wenn die Zahl der Gäste unüberschaubar wird und wer eine Hochzeit ausrichtete, der musste sich auf sowas einstellen. So war das damals. Und die Hochzeit in Kana wurde ganz groß angesetzt. 6 große Amphoren wurden herbeigeschleppt und in den Boden eingelassen. So ähnlich wie das hier, ja? Und die waren unten spitz und wurden in den Boden eingelassen. 6 davon. Und dann wurden sie mit Wasser gefüllt für die Reinigung nach jüdischer Sitte. In jeden Krug ging so viel hinein wie bei uns in eine Badewanne. Man ging in Palästina normalerweise sparsam mit dem Wasser um. Aber hier ist Wasser für ganz viele Gäste. Also jeder, der in den Hof kommt, es wird im Hof gefeiert und die Wasserkrüge dort stehen sieht, der weiß sofort, ein großes Fest. Hier wird nicht gespart. Und dann sagt uns der Text, sie hatten einen Speisemeister. Wir würden heute sagen, einen Eventmanager. Der musste sich um alles kümmern. Einfache Leute konnten sich sowas nicht leisten, da musste die Familie ran. Aber hier wird nicht gespart. Also sie haben einen Speisemeister, ein ganz besonderes großes Fest. Diener haben sie auch. So eine Hochzeit. Und davon erzählt Johannes. Die Zuhörer kennen ja das. Man benutzt ein Fest, um richtig bekannt zu werden. Und auch in ihrer Zeit, also in der Zeit derer, für die Johannes schreibt, gab es Feste, an die sich die Leute noch lange erinnern sollten. Ja, das war doch ganz großartig. Es gibt ja bei uns auch solche Veranstaltungen, ja, wo ein großes Fest gemacht wird. Und tolles Fest und gute Beiträge und so viele Menschen und dann das Essen und ja, ganz super. Und so sollte man sich an diese Hochzeit erinnern. Aber dann reicht der Wein nicht. Jetzt stelle ich mir vor, was die Hörer dieser Geschichte gedacht haben in dem Moment. Dann reicht der Wein nicht. Alle grinsen. Ja, ja. So ist das mit denen, die sich besonders hervortun wollen. Sie ziehen ein Riesenfest auf und dann reicht's nicht. Wie peinlich. Da haben sie extra einen Speisemeister engagiert und der kriegt das nicht auf die Reihe. Das ist wie beim Flughafen in Berlin, nicht wahr? Ein Pleitenprojekt, wo alle drüber lachen. Bei uns gibt es ja auch immer wieder mal Pleiten. Das ist doch die reale Welt. Das ist die Welt, in der wir leben. Und mittendrin ist Jesus und wendet eine Pleite ab. Merkt ihr was? Das Wunder findet im ganz normalen Alltag statt, wo die Menschen lachen, wo sie feiern, wo sie um öffentliche Anerkennung rangeln, wo sie groß angeben und versagen. Wie bei uns. Am Ende der Geschichte erzählt Johannes von dem Zwiegespräch des Speisemeisters mit dem Bräutigam. Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, dann den geringeren. Du hast aber den guten Wein bis zuletzt zurückgehalten. Wer sowas macht, was hier beschrieben ist, galt damals als Betrüger. Das ist wie Abgasskandal, ne? Große Verpackung und wenig drin oder Mitzählen von Karteileichen. Macht ja jeder irgendwie. Man muss ja irgendwie gut dastehen. Was ist das für eine Welt, wo ein Manager, der Speisemeister, zu seinem Chef, dem Bräutigam, sagen kann, warum schummelst du nicht? Das merkt doch keiner. Das kann er sich doch nur leisten, weil er denkt, mein Chef denkt genauso. Sonst würde er ja Angst haben müssen, gleich rausgeschmissen zu werden. Was ist das für eine Welt, wo man sich clever vorkommt, wenn man auf fragwürdige Weise ein gutes Ergebnis erzielt? Johannes erzählt, in so einer Welt tut Jesus sein Wunder. Das ist doch auch unsere Welt, wo jeder versucht, gut durchzukommen, wo man an sich selber denkt und sogar damit noch große Stimmenfang auf Stimmenfang gehen kann, wir zuerst, wo so etwas normal wird. In solch einer Welt hat Jesus damals sein Wunder getan und eine Katastrophe abgewendet. Und er hat es für Leute getan, die es nicht verdient haben, die sich nicht bedankt haben. Die meisten haben es gar nicht mitgekriegt. Wenn das so ist, sollte er da heute keiner Wunder mehr tun? Das ist mein erstes Fazit. Jesus tut Wunder in der ganz normalen Welt, wo jeder groß herauskommen will, wo Betrug und Egoismus sind, wo man mit Zustimmung rechnen kann, wenn man Falsches tut. Die Welt ist doch heute nicht anders. Und wenn er damals Wunder tat, warum soll er es heute nicht tun? Nun ist das eine sehr merkwürdige Wundergeschichte. Wo ist eigentlich das Wunder? Warum hat Jesus die Krüge füllen lassen? Er hätte ja auch Wein in die leeren Krüge zaubern können. Nein, da müssen die Diener erst Wasser holen. Und durch die Arbeit der Diener bekommt das Wunder so etwas wie einen, ich würde sagen, wie einen menschlichen Teil. Warum ist das so? Braucht Gott das? Müssen wir etwas beitragen, damit ein Wunder geschieht? Lasst euch das nicht einreden. Das stimmt nicht. Das ist das, was Paulus immer bekämpft hat, dass wir denken, wir müssen etwas tun, damit Gott etwas tun kann. Gott will ja was tun, aber ohne unseren Beitrag geht das nicht. Oder ohne Gehorsamsleistung kein Heil. Ohne Anstrengung wird nichts mit Gottes Sache. Das stimmt nicht. Das ist nicht christliche Botschaft. Ja, aber warum hat Jesus dann die Krüge füllen lassen? Das war viel Arbeit. Stellt euch vor, 60 Eimer Wasser mussten sie holen. Und wie oft mussten sie da laufen? Und das nicht bloß bis zur Wasserleitung in der Küche, sondern irgendwo im Dorf zum Brunnen. Warum das? Und nochmal eine Frage. Was für ein merkwürdiges Wunder. Wann ist denn das eigentlich passiert? Wann ist eigentlich der Wein da? Das wird ja gar nicht erzählt. Die Krüge sind voll Wasser. Die Diener schöpfen und bringen es dem Speisemeister. Ja, ist jetzt noch Wasser im Becher oder Wein? Keiner weiß. irgendwann zwischen dem Wasserholen und dem Probieren durch den Speisemeister muss es passiert sein. Und erst rückwirkend merkt man, dass ein Wunder passiert ist. Erst im letzten Satz der Erzählung wird uns gesagt, dass der neue Wein besser war als der alte. Das wird alles erst hinterher klar. Wie das wirklich geschieht und wann das geschieht, kriegt überhaupt niemand mit. Kein Feuer vom Himmel. Nein, das passt auch nicht so gut zur Hochzeitsfeier. Kein Trommelwirbel, kein Glockenschlag, kein Pressefoto, nichts, nicht einmal ein sanftes Sausen. Das ist Absicht. Noch was Merkwürdiges. Hört mal. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, aber die Diener wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Der Erzähler unterbricht seine Erzählung und gibt eine Information, die niemand braucht. Der Wein, der Wasser gewesen war, ja, das hat er doch gerade erzählt. Und er wusste nicht, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten. Ist ja nichts Neues, das haben wir ja schon gehört, wir haben ja zugehört. Hätte er diesen umständlichen Einschub nicht weglassen können? Warum sagt er das? Stellt euch vor, das stünde nicht drin, niemand wird es vermissen. Warum sagt er es dann? Weil es in dieser Geschichte um Nichtwissen und Wissen geht. Um Erkennen und Nichterkennen, um Sehen und Nichtsehen. Um etwas, was eben nicht vor aller Augen ist. Was man auch nicht mitkriegen kann, obwohl man im selben Raum sitzt. Das ist also mein zweites Fazit. Jesus tut Wunder, aber er versteckt es. Er versteckt es hinter dem Tun von Dienern, hinter ganz normalem Tun. Menschliches Tun ist nicht Teil des Wunders, als käme es darauf an, sondern ich würde es so vergleichen, das ist wie das simpelste Zeitungspapier, in das man die Kostbarkeit einwickelt. Da ist gar nicht mehr zu sehen, dass so etwas Herrliches drinsteckt. Das Wunder soll nicht auffallen. Er versteckt auch den Zeitpunkt des Wunders, wann es passiert. Niemand merkt, wann es geschieht. Da feiern sie, da lachen sie, und das ist ja gut so, und merken gar nichts. Oder sie sind noch hektisch, wie der Manager und der Bräutigam. Oh wei, der Wein geht aus, und was soll jetzt werden? Diese Blamage. Dabei stehen schon ganz unauffällig 600 Liter Wein da. Jesus versteckt das Wunder. Ob er seine Wunder heute auch versteckt? Einige machen sich vielleicht Sorgen, vielleicht auch Sorgen um die Gemeinde, um die Kirche, um die Zukunft. Sie wissen vielleicht auch von Problemen. Aber es ist vielleicht die Lösung schon längst da. Man sieht sie bloß noch nicht. Oder einige wissen gar nicht von den Problemen und es ist auch nicht schlimm, denn Gott löst sie sowieso. Vielleicht sind ja alle Sorgen umsonst, weil Gott längst Abhilfe geschaffen hat. Vielleicht, ja, Jesus muss ja kein Wunder tun, aber wenn er es tut, dann hängt das nicht an die große Glocke. Das Wunder ist auch nicht bei den Gläubigen versteckt. Die Diener, die das Wasser holen, die sind nicht gläubig. Das sind keine Jesus-Anhänger. Die wussten auch nichts von Jesus. Es stimmt also nicht, dass Gott die frommen Leute besser für seine Wunder gebrauchen kann als die Ungläubigen. Im Gegenteil, das Versteck ist ja besser, wenn das jemand tut, der selber nicht an Jesus und an Gott glaubt. Also da, wo man das Wunder gar nicht erwartet. Die Mutter Jesu, die ein Wunder erwartet hat, die kann Jesus nicht gebrauchen. Warum hat er ihr nicht gesagt, als ihm sagt, der Wein geht aus, na gut, dann hol mal einen Weinkrug her, wo noch ein kleiner Rest drin ist und gieße hier den letzten Schluck in die leeren Wasserkrüge, bis sie alle voll sind. Toll. Hat ja Elisa mit dem Öl der Witwe auch so gemacht. Warum konnte Jesus sie nicht gebrauchen? Warum soll das Wunder versteckt passieren? Maria sagt ihrem Sohn, dass der Wein ausgeht. Vielleicht stand sie der Familie des Bräutigams nahe, wusste daher von dem Problem. Aber warum sagt sie es Jesus? Sie will, dass die Katastrophe abgewendet wird. Die Leute tun ihr leid und sie hat ein gutes Herz. Aber da ist noch etwas untergemischt. Nämlich, sie ist stolz auf ihren Sohn. Und die Not der Menschen, das ist doch eine Chance für Jesus. Jetzt kann er doch mal zeigen, dass er Gottes Sohn ist. Ein Wunder hier auf dem Fest, wo so viele Menschen zusammen sind, das wäre doch ein Paukenschlag. Welche Mutter würde ihrem Sohn nicht einen großen Durchbruch in der Öffentlichkeit wünschen? Vielleicht auch ein bisschen Trommeln für ihn. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Sagt Jesus. Was ist in dieser Frage mir und dir gemeinsam? Kommt euch das bekannt vor? Die Not der Menschen eine Chance für Christus. Wenn es den Leuten schlecht geht, dann kommt doch die christliche Botschaft viel besser an. Wenn die Solidarität der Menschen abnimmt, wenn die Politiker ratlos sind, wenn Kriege losbrechen, hoffentlich weit genug weg, dann ist doch das die Chance für unsere Botschaft. Dann werden wir vielleicht, so wie früher die frühen Adventisten, eine große Bewegung sein. Und weil das nicht so ist und wir manchmal auch nicht so gut ankommen, dann sagen wir, es geht den Leuten zu gut. Habt ihr mal überlegt, wie menschenverachtend so eine Aussage ist? Was habe ich mit euch zu schaffen? Sagt Jesus. Er will kein Wunder mit Paukenschlag. Und die große Bewegung ist nicht sein Ziel. Ja, wir wollen ein Wunder, damit die Not der Menschen gelindert wird. Aber wir wollen es auch, damit wir gut dastehen. Damit wir es haben, etwas haben, was wir vorzeigen können, wenn die Leute uns fragen, wo ist denn nun euer Gott? Eine Erweckung wäre doch gut, nicht wahr? Damit wir nicht mehr so kümmerlich dastehen. Und ein großes Zeichen der Zeit, egal wie viele Menschen dabei draufgehen, könnte ja unsere Endzeitbotschaft herrlich legitimieren. Was haben wir da gemeinsam, fragt Jesus. Er will nicht groß rauskommen. Ja, warum will er denn verborgen bleiben? Er sagt's ja. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Damit ist nicht gemeint, dass Jesus noch auf den himmlischen Befehl für das Weinwunder wartete. Und dieser Befehl wäre dann kurz nach dem Gespräch mit Maria gekommen. Nein, seine Stunde, das ist im Johannesevangelium ganz eindeutig, das ist Jesu Verherrlichung am Kreuz. Paradoxerweise Herrlichkeit in der Niedrigkeit. Wenn jemand Jesus einmal in Pracht vom Himmel kommen wird, dann wird seine Herrlichkeit vor aller Welt offenbar sein. Aber bis dahin verbirgt er seine Herrlichkeit in der größten Niedrigkeit im Kreuz. Und er mutet uns zu, diese Niedrigkeit auszuhalten. Und das fiel Maria schwer. Auch den Jüngern, auch den Gemeinden, für die Johannes sein Evangelium aufschreibt. Und uns fällt es auch schwer. Deshalb erzählt Johannes dieses Wunder, damit wir das lernen. Johannes fasst es am Ende so zusammen. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, seine Jünger, die entdeckten die Herrlichkeit. Auch in diesem so unscheinbaren, so kaum erkennbaren Geschehen. Da ist ja Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes, auch wenn sie nicht vor den Augen der Presse und im Scheinwerferlicht passiert, auch nicht nach Blasmusik zur Einstimmung. Ist es nicht viel ungewöhnlicher, viel, ich würde sagen, überweltlicher, viel himmlischer, wenn etwas geschieht, das nicht zum Ruhm eines Menschen oder einer Kirche ausgenutzt wird? Großes tun und drüber reden, das ist menschlich. Nicht so Großes tun und so lange drüber reden, bis es groß aussieht, das ist allzu menschlich. Sich selbst wichtig nehmen, das ist menschlich. Aber sich selbst nicht wichtig nehmen und Großes so tun, dass es nicht auffällt, das ist himmlisch. Und das haben die Jünger an Jesus gesehen. Und das ist also mein drittes Fazit. Wir leben im Zeichen des Kreuzes. Und die Stunde der Herrlichkeit Jesu ist noch nicht da. Wenn wir als Christen groß dastehen wollen, dann haben wir mit Jesus nichts zu schaffen. Er wirkt unscheinbar, im Verborgenen. Und er tut seine Wunder so, dass sie nicht auffallen. Wenn Menschen wollen, dann können sie feiern, ohne an Jesus zu denken. Er gibt sozusagen Raum für Desinteresse. Er gibt auch Raum für andere Erklärungen seiner Wunder. Also ich denke hier zum Beispiel an die Schöpfung. Wer sie sich lieber anders erklärt und nichts von einem großen Schöpfergott wissen will, ja, der hat auch dazu die Möglichkeit. Manchmal denke ich, hätte Gott die Tiere nicht so schaffen können, dass niemand auf die Idee einer Abstammung gekommen wäre. Wenn da nicht irgendwelche Ähnlichkeiten wären, Gott hat sie so gemacht, dass auch Raum ist für andere Deutung. Er will nicht auffallen. Er ist auch nicht beleidigt, wenn jemand Liebe durch Biochemie erklärt. Er ist auch nicht beleidigt, wenn man Karikaturen von Gott zeichnet. Ich weiß schon, wir hätten das lieber anders. Etwas lauter, etwas eindeutiger, etwas kräftiger, ja, aber durch Wunder imponieren, das macht der Verführer. Der weiß ja, wie leicht wir uns dem zuwenden, was groß aussieht, damit wir auch von der Größe was abbekommen. Jesus nutzt solche menschliche Schwäche nicht aus. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah in Kana in Galiläa, da wo die Welt so normal ist wie überall, und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes nennt die Wunder Jesu immer Zeichen. Das Wasser zu Wein wird, ist also ein Zeichen für Jesu jetzt noch verborgene Herrlichkeit. Und das zu sehen, trotz der Verborgenheit zu sehen, das nennt Johannes Glauben. Glauben heißt also, den Blick dafür zu haben, wo Gottes Herrlichkeit aufblitzt zwischen all dem Menschlichen. Das heißt, das, wo andere gleichgültig drüber weggehen, was sie gar nicht mitkriegen oder menschlich erklären, das sehen Gläubige als Zeichen für Jesu Herrlichkeit. Und so erzählt Johannes dieses Weinwunder bei der Hochzeit. Gewissermaßen als Anleitung für diesen Blick des Glaubens. Wenn man diesen Blick hat, dann sieht man Wunder. In der Gegenwart genauso wie damals. Gott versteckt seine Wunder hinter Menschen. Trifft das nicht auch für viele zu, die in der Gemeinde arbeiten? Hier bei euch? Die den Kindergottesdienst machen, die Pfadfinder machen? Was sie tun, ist menschlich und auch unvollkommen. Aber bei manchem Kind macht Gott etwas Wunderbares daraus. Vielleicht eins, was schwierig ist und immer stört und wo man gar nicht so richtig weiß, wie man damit zurechtkommen soll. Gott macht das oft ganz unbemerkt, dass so ein Kind am Ende aus diesem Kindergottesdienst und diesem Pfadfindertreffen etwas gewinnt fürs Leben. Und so ist das mit ganz vielen Diensten in der Gemeinde. Das gilt übrigens auch für das, was Ungläubige tun. Viele Wunder, zum Beispiel, geschehen doch durch Ärzte. Natürlich, die können auch nur Wasser schleppen, nur Menschliches tun, Medikamente verschreiben, was rausschneiden oder eine Schiene einsetzen, wenn was gebrochen ist. Heilen können sie nicht. Aber gar nicht selten heilt es doch. Ist das etwa kein Wunder? Ist das weniger Heilung als das, was Jesus an Kranken vollbrachte? Jesu Herrlichkeit steckt da drin. Wer das alles für natürlich halten will, bitteschön. Es gibt auch Gläubige, die nur beten und Tee trinken, statt zum Arzt zu gehen. Das ist nicht größerer Glaube, sondern kleinerer. Denn sie können nur die großen Wunder, die spektakulären sehen, nicht die kleinen Zeichen, die verborgenen Hinweise Gottes im Alltag. In der Gemeinde, ich habe gehört, ihr habt demnächst 100-jähriges Jubiläum. Da ist ganz viel Menschliches. Wer sieht die Zeichen, die Wunder der Herrlichkeit Gottes, die da ganz unscheinbar und irgendwo passiert sind? Im Rückblick kann man sie wahrnehmen. Dasselbe passiert auch in Friedensau. Auch da gibt es immer wieder Signale und Zeichen, dass Gott am Wirken ist. Meistens merken wir es erst hinterher. Und schon mancher ist durch Friedensau gegangen. Manche jungen Leute haben wir gehabt, wo ich gedacht habe, was soll aus dem mal werden? Und dann, nach längerer Zeit und viel Gesprächen, dann wird daraus etwas, worüber wir uns freuen können. Und wo alle keine Zeit haben, wo ist die Zeit hergekommen, so viele Gespräche zu führen und sich um jemanden zu kümmern? Wer hat eigentlich da die Zeit vermehrt? Ja, Gott ist am Wirken. Wunderbar am Wirken, wenn wir das wahrnehmen. Man braucht die Augen des Glaubens. Die Herrlichkeit, die alle überzeugt, dafür ist die Stunde noch nicht gekommen. Wir alle, ihr hier in eurer Gemeinde, überall, wo wir etwas tun, da werden wir Gottes Herrlichkeit in dem einfachen Zeitungspapier eingewickelt, was wir Menschen nun mal sind, aufblitzen sehen. Man muss nur Augen haben dafür. Wo gefeiert wird, ist Gott am Wirken. Und wo Krisen sind, ist Gott am Wirken. Und manchmal ist ja auch beides gleichzeitig. Und da ist er gar nicht selten hinter seinen Menschen, ja auch hinter ungläubigen Menschen versteckt, mit seinen Wundern dabei. Die größte Herrlichkeit aber steckt in der Niedrigkeit des Kreuzes. Ich schließe, indem ich die Schlussworte des Johannesevangeliums übernehme aus Johannes 20. Noch viele andere Zeichen tat Jesus in eurem Leben und tut sie immer noch in unserer Zeit. Diese wenigen habe ich aufgezählt, damit ihr den Glaubensblick übt. Ich habe euch die Geschichte von der Hochzeit zu Kana nacherzählt, damit ihr mit diesem Glaubensblick euren Weg weitergeht. Denn das heißt, durch Jesus das Leben zu haben. Amen. Großer, allmächtiger Gott, wir loben dich. Wir loben dich für alles, was du für uns getan hast in unserem Leben, im persönlichen Leben, wo du uns herausgeholfen hast, wo Hilfe da war, wo Menschen uns zur Seite standen, wo wir es brauchten und wo du uns einfach beschenkt hast. Wir danken dir, dass du ein herrlicher Gott bist, auch in der Gemeinde, dass du sie bewahrt hast, so lange schon, dass du sie gestaltest und dass wir eine Vielfalt von Menschen und Gläubigen sind, die alle auf dich ausgerichtet sind. Ach, vergib uns doch, wo wir manchmal auch auf uns ausgerichtet sind. Und lass uns lernen, dass es nicht auf uns ankommt und das Große, was andere beklatschen, sondern dass es auf dich ankommt. Lass uns die Augen haben für die Wunder, die du in unserem Leben tust, wo es aufblitzt zwischen all dem Alltäglichen. Und lass uns mutig und freudig auch den niedrigen Weg gehen, den du, Herr Jesus, für uns gegangen bist. Wir danken dir, weil wir wissen, du meinst es gut mit uns. Amen.